Okay, ihr leichten Matrosen. Alle Mann an Bord!
Ja, in welcher Sprache begrüßt uns denn heute, Oliver?
Ja, also meine geplante Islandreise im Mai ist ja abgesagt worden und stattdessen geht's jetzt nach Norwegen. Deswegen heute auf Norwegisch und da heißt es Ahoi.
Ach, mal was Neues. Ja.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, wo fahren wir denn mit unserem Bötchen heute zusammen hin?
Ja, also das Thema, was wir heute haben, das haben wir, glaube ich, schon in mehreren Folgen angeteasert und heute ist es endlich soweit. Ja, wir sprechen über das Thema Landgang. Und auch das haben wir ja schon gesagt, das ist ein Thema, da kann man sicherlich 2-3 Folgen füllen und genau das machen wir ja auch.
Das haben wir auch
und
vor,
heute
genau.
In der ersten Folge sprechen wir über das Thema Landgang mit der Reederei.
Ja, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, man kann ja Landgänge auf mehrere Arten machen. Entweder man bucht es direkt über die Reederei oder man bucht es dann im Hafenterminal bei einer örtlichen Veranstaltern und so weiter oder bei der in Touristeninformation. Oder man geht eben auf eigene Faust los, setzt sich ins Taxi und fährt irgendwo hin. Und wir werden mal versuchen, in den 3 Folgen, die wir damit geplant haben, ein bisschen zusammenzufassen, wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile, wo kann man vielleicht das eine machen, wo das andere und so weiter. Und heute fangen wir mal an, uns mit den Reedereiausflügen zu beschäftigen.
Ganz genau. Und wir fangen mal mit den Vorteilen vielleicht mal an, denn die sind sicherlich auch vorhanden. Und ich habe mir in Vorbereitung zu der Folge auch überlegt, wie viele Gäste an Bord buchen eigentlich einen Ausflug über die Reederei? Und ich habe da wirklich kein Gefühl dafür. Denn zum einen, wenn man selber einen Ausflug macht, ist man ja vielleicht relativ früh von Bord und bekommt gar nicht mit, wie viele Leute dann hinter einem nach noch von Bord gehen und ob die dann eher zu den Ausflugsbussen gehen oder ob die eher zu anderen Angeboten gehen. Also mir fehlt so ein bisschen das Gefühl, wie viele es sind. Andererseits scheinen die Angebote, die es an Bord ja gibt, oft auch schon vor der Reise wirklich gut gebucht zu sein. Also ich jetzt mal, wenn ich das Beispiel Island, das ja ursprünglich geplant war, nehme, da waren für fast alle Ausflüge keine Kapazitäten mehr frei. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch an Bord hätte buchen können. Das geht natürlich immer noch ein bisschen mit dem Restkontingent, aber es scheint ja durchaus gut gebucht zu sein und dafür muss es ja auch einen Grund geben.
Ja, also ich sehe das auch so, die Reedereiausflüge sind immer gut gebucht, zumindest bei TUI Cruises traue ich mir zu, das zu sagen. Da muss man schon bei manchen Ausflügen Glück haben, noch einen Platz zu erhaschen, wenn man erst auf die Idee kommt, jetzt an Bord buchen zu wollen und das nicht im Vorfeld schon über die App macht. Die Reedereien handhaben das allerdings auch alle ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Bei TUI Cruises wird der Ausflug vorab nicht abgerechnet. Das heißt, ich kann mir für jeden Tag einen Ausflug buchen, kann den bis zu 48 Stunden meistens vorher absagen und muss kein Geld dafür ausgeben. Bei AIDA jetzt zum Beispiel, das weißt du besser, genau, da wird der Ausflug berechnet und ich krieg's Geld zurück, wenn ich den dann storniere oder wenn er nicht stattfindet. Cool.
Genau. Ja, also ich habe die Möglichkeit natürlich, den auch erstmal zu reservieren und das mache ich selbst ganz genauso vor der Reise, aber spätestens um die 20 Tage vorher muss ich ihn bezahlen oder halt wirklich schon vorher stornieren und wenn ich ihn bezahlt habe, kann ich ihn natürlich an Bord immer noch stornieren, aber auch da habe ich erstmal das Geld in die Hand genommen natürlich.
Genau, das ist bei TUI Cruises einfach ein bisschen anders gehandhabt, die rechnen den Ausflug erst ab, wenn er durchgeführt wurde. Dann wird es auf dem Bordkonto einfach gut geschrieben oder beziehungsweise abgerechnet und vorher fließt kein Geld. Deswegen sind die Ausflüge auch immer sehr, sehr gut gebucht. Ja, muss man auch
also
sagen.
Also, weil man dazu neigt, ich lege mal mein Handtuch sozusagen schon mal hin.
Ja, genau. Das ist so dieser Effekt. Man legt mal das Handtuch hin, es kostet ja noch kein Geld. Und wenn er dann durchgeführt wurde, dann wird es abgerechnet. Allerdings muss man auch sagen, die Ausflüge sind, ich bin noch nicht in einem leeren Bus gesessen, wenn es mal so ein Busausflug oder sowas war. Die sind eigentlich immer ziemlich gut gebucht.
Na, das in der Tat nicht, ja. Also das nicht. Also deswegen sage ich gut gebucht. Aber die Frage ist halt trotzdem, und das ist jetzt eine Frage, die uns wahrscheinlich keiner beantworten kann, spannend fände ich in der Tat, wie groß die Gesamtkapazität, also in Personen ist, die man pro Reise oder pro Hafen bereithält an Ausflügen für die Gäste.
Ja.
Also es wäre mal spannend, ne? Also,
vielleicht holen wir uns mal irgendwann tatsächlich jemanden als Studiogast oder als Podcast-Gast, so von einer Ausflugsabteilung oder so. Das finde ich wirklich mal spannend.
Aber ob man darüber wirklich offen sprechen möchte, das ist die. Also das.
Man könnte ja man einfach würde gute sich ein Fragen die stellen.
Schauen lassen.
Ja, wir können ja gute Fragen stellen. Ja.
Ja. Aber natürlich, also das ist natürlich ein Punkt, wenn ich sozusagen erstmal nicht das Geld in die Hand nehmen muss, ist die Bereitschaft, einen zu buchen, sicherlich größer, als wenn ich einfach sagen muss, okay, ich zahle auch direkt. Ne? Und, ja. Aber wir wollten ja ein bisschen über die Vorteile auch sprechen und natürlich sind die natürlich insofern vorhanden, es ist natürlich bequem. Ne? Also sind wir ganz ehrlich, wer hat es nicht gern bequem, erst recht im Urlaub, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann sicher sein, dass alles sicher ist. Und muss mich halt wirklich um keine Details kümmern und lass es andere für mich machen.
Ja, aber und ich kann mich beraten lassen. Natürlich gibt es auf den Schiffen dann auch immer die Landausflugsabteilung und die Landausflugsschalter, die einem dann auch sagen können, ey Mensch, vielleicht ist das was für dich oder ist das was für dich. Wenn ich vielleicht nicht gut zu Fuß bin, dann frage ich da einfach nach, wie sieht denn das da aus? Muss ich da viel Treppen steigen? Ist da ein steiniger Wanderweg, den man da noch gehen muss? Oder ich will gerade wandern gehen, wo ein bisschen mehr dabei ist. Dann haben die immer einen guten Tipp. Und die sind eigentlich an Bord dann auch immer ansprechbar und helfen dann auch weiter und geben Tipps, was denn besonders schön ist oder was auch nicht.
Ja, da gebe ich dir recht, wobei ich eine Erfahrung so über die letzten Jahre gemacht habe. Wenn ich jetzt mal so 10 Jahre zurückdenke, da waren diese Ausflugsschalter sehr, also ich spreche jetzt für AIDA natürlich, ne? Ja. Sehr präsent auch an verschiedenen Orten im Schiff. Es gab im Theatrium einen kleinen Counter, es gibt natürlich den großen Ausflugsschalter und so weiter. Und da waren auch die Ausflugs-Scouts in der Großzahl präsent, die genau das gemacht haben, was du eben beschrieben hast. Und wenn ich aber jetzt an die letzten Reisen zurückdenke, da ist das immer weniger geworden. Also es gibt im Triatrium nur noch beim Reiseberater so eine kleine Ecke, wo dann manchmal jemand steht. Und das ist jetzt ein sehr subjektiver Eindruck, aber ich würde jetzt darauf spekulieren, dass die Tendenz in der Tat dazu geht, das wirklich mehr im Vorfeld zu buchen. Dass es an Bord wirklich nur noch um Restkontingente geht und nicht mehr wirklich um das große Verkaufen, sage ich mal. Aber das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, einfach aufgrund der Präsenz der Ausflugscout, dass die einfach für mich zurückgegangen ist.
Ja, das ist möglich. Also für TUI kann ich es jetzt nicht sagen, aber da ist auch immer gut was los, wenn die ihre Sprechstunden haben. Aber da geht es dann vielleicht auch öfter mal um Restkontingente und so, wie du das auch sagst. Ja. Aber man hat immer jemanden zumindest, den man fragen kann. Das ist schon mal so ein Riesenvorteil. Das habe ich halt, wenn ich irgendwo an Land buchen möchte oder so im Vorfeld, kann ich mir das online anschauen, vielleicht da auch ein Telefonat führen. Aber wo ich da dann hingerate, das weiß ich halt nicht. Beim Schiff weiß ich, was auf mich zukommt, mehr oder weniger.
Genau. Aber jetzt zu den eigentlichen Vorteilen, die man durch den Ausflug an Bord gebucht oder im Vorfeld über die Reederei gebucht hat. Ich meine, ganz wichtig natürlich, es kommt vor, dass Schiffe natürlich auch mal ihren Hafen nicht anlaufen können, weil das Wetter vielleicht nicht passend ist oder weil kurzfristig
die Route geändert wird.
Die Gegebenheiten ändern. Und ich nehme jetzt mal mein Beispiel für die Island-Tour. Ich meine, ich hatte jetzt Mietwagen für mehrere Orte gebucht, um auf eigene Faust. Aber es ist jetzt auch, wenn ich ein Ausflugsangebot nehme von einem externen Anbieter, habe ich vielleicht das Problem, dass wenn das Schiff umgeroutet wird, ich vielleicht einfach nicht mehr stornieren kann. Also bei einer Umroutung durch die Reederei gibt es bei einem Reedereiausflug einfach das Geld zurück. Also ich muss nichts bezahlen und habe dadurch keine Nachteile natürlich.
Richtig. Das ist ein Riesenvorteil natürlich. Und der zweite Vorteil, definitiv, wenn man auf dem Ausflug unterwegs ist, auf die Ausflüge, die über die Reederei gebucht worden sind, die sind garantiert so gestaltet, dass man wieder an Bord kommt. Also das Schiff wartet auch auf die Ausflüge, auf die Busse oder auf den Radtour, wo vielleicht was schiefgegangen ist oder so weiter. Das Schiff wartet, ja. Wenn man selbstständig unterwegs ist. Das ist
für ganz viele sehr wichtig.
Genau, das ist ganz wichtig. Man hat die Garantie, man kommt wieder zum Schiff zurück. Was eben, wenn man auf eigene Faust loszieht, eben nicht gegeben ist. Da wartet das Schiff nicht. Wenn man nicht bei allem Mann an Bord wieder da ist, dann guckt man auch durchaus genau. Dem Schiff hinterher.
Absolut. Und natürlich auch ein weiterer Vorteil der Ausflüge über die Reederei. Je nach Ausflugsziel oder je nach Sehenswürdigkeit ist es natürlich oft der Fall, dass die Ausflugsgruppen der Reederei eben sich nicht in die ganz normale Schlange einreihen müssen, sondern an der Schlange vorbei direkt reingehen. Was natürlich
so eine Fastlane-Geschichte, genau.
Genau. Ja. Mhm.
Richtig.
Genau. Das ist natürlich ein Punkt, wenn ich an einem Ziel bin, wo ich wirklich eine Sehenswürdigkeit habe, die einfach sehr begehrt ist, wo viele individuelle Gäste auch kommen und die sich in der Kasse anstellen müssen, das kann halt auch mal dauern. Ne? Also ich erinnere mich Richtig. Da gerade an die Seilbahnfahrt in Madeira. Das war schon eine sehr, sehr lange Schlange und dann hätte man sicherlich mal eine Stunde, anderthalb Wartezeit in der Schlange einplanen müssen.
Ja, das stimmt.
Genau.
Ja, ist auch natürlich ein Riesenvorteil, ja.
Ja, und ich habe es schon gesagt, ich meine natürlich im Sinne von Bequemlichkeit und sich um nichts kümmern müssen, ich muss natürlich auch im Vorfeld einfach nicht recherchieren. Ne? Ich sage, okay, ich suche mir einen Ausflug aus, der ist spannend und muss mich im Vorfeld gar nicht groß damit befassen, denn ich habe ja natürlich einen Guide, der dann auch während des Ausflugs teilweise auch vielleicht sogar auf Deutsch, vielleicht sogar viel oft auf Deutsch,
überraschenderweise oft auf Deutsch, ja, richtig?
Ja, gut, ich habe es bei AIDA auch schon anders erlebt. Also gerade in der Karibik ist es dann nicht immer auf Deutsch.
Ja.
Wobei
also, auch auf in da muss man dazu sagen, ja. Es gibt natürlich auch dann Länder, die verfügen oder die verpflichten die Reedereien, örtliche Guides zu nehmen. Also gerade jetzt, ich weiß es von der Biketour in Kanada. In Kanada ist die Vorschrift, es muss immer ein örtlicher Guide mitfahren. Also die können nicht einfach die Bike-Guides los und mit ihrer Radtour starten, sondern da muss jemand von vor Ort mitfahren. Sonst dürfen die diese Ausflüge gar nicht durchführen. Genauso müssen in den Bussen dann immer örtliche Reiseleiter oder örtliche Guides mitgehen und die können dann halt mal Deutsch oder können es nicht. Da hat die Reederei nicht immer Einfluss drauf, weil ich habe das jetzt auch von Kunden und von anderen in Foren schon gehört. Ja, da war keine deutsche Reiseleitung dabei, die haben gar nichts erklärt oder alles nur auf Englisch. Ja, manchmal dürfen die das gar nicht anders machen. Also beziehungsweise die müssen halt örtliche Landesguides mitnehmen und die können dann halt Deutsch oder können halt keins. Steckt man nicht immer drin.
Wobei von den Bike-Ausflügen abgesehen, habe ich bei AIDA eigentlich noch nie erlebt, dass die eigenen Scouts auch die Ausflüge leiten, sondern das sind eigentlich immer lokale Anbieter gewesen und es ist noch nicht mal bei jedem Ausflug ein AIDA-Guide dabei. Also oft natürlich, klar, als Ansprechpartner, wenn Themen da sind. Und ich hatte auf meiner letzten Reise bei der Metropolentour so ein Fall. Ich hatte eine Grachtenfahrt in Amsterdam gebucht und wir kamen mit dem Bus in Amsterdam an und wer war nicht da? Das Boot. Und da war es schon gut, dass dann der AIDA-Scout dabei war, denn der hat dann auch wirklich mitbekommen, was dann alles schief lief. Also wir haben am Ende fast 1,5 Stunden auf ein Ersatzboot warten müssen, standen in der Kälte da der konnte natürlich dann aus erster Hand an Bord wieder berichten und hat auch dann dafür gesorgt, dass wir halt natürlich was zurückbekamen von dem Ausflug. Ne?
Also ja, klar, natürlich.
Aber das wäre halt schwieriger, wenn jetzt kein Guide dabei wäre. Also auch das ist natürlich dann wieder der Vorteil bei einem Reedereiausflug. Man hat natürlich einfach einen Ansprechpartner an Bord und kann, wenn irgendwas nicht gepasst hat, auch dann dort natürlich reklamieren. Jetzt hofft man natürlich, wenn das selten vorkommt. Ja. Aber das ist sicherlich bei einem lokalen Anbieter, irgendeine Reklamation im Nachgang zu machen, stelle ich mir schwieriger vor.
Ja, na klar, weil da kommt man erstmal nicht hin. Da stellt man sich vor, ist irgendwie auf der Karibikinsel XYZ und dann will man sich da beschweren, weil der Ausflug nicht so gepasst hat, wie man sich's vorgestellt hat. Ja, schwierig.
Ja, also von daher, also wer sozusagen die Sicherheitsvariante wählen möchte, ist dann sicherlich bei dem Ausflug über die Reederei und deren Angebot bestens aufgehoben. Und das Angebot ist ja auch groß. Ne? Also es ist ja wirklich auch eine große Auswahl an unterschiedlichsten Aktivitäten.
Definitiv.
Wobei ich sagen muss, und das ist mir auch aufgefallen bei den letzten Reisen, dass nach Buchung nicht immer schon alle Ausflüge auch verfügbar waren in dem jeweiligen Portal, also bei AIDA jetzt bei AIDA, sondern dass dann wirklich teilweise nach und nach Ausflüge immer neu dazukamen. Also man schon auch regelmäßig reinschauen muss, denn jetzt kann es halt auch sein, dass vielleicht mal erst ein paar Wochen oder ein paar Monate vorher nochmal was dazukommt. Also da lohnt es, glaube ich, immer wieder reinzuschauen, denn das ist wirklich ein Angebot, der sich auch verändert, ne?
Ja, ist bei TUI relativ ähnlich. Da kommen zwar die meisten Standardausflüge, die sind zwar ab Anfang meistens buchbar. Wenn man die VIP-Optionen mitgebucht hat, darf man sogar früher drauf zugreifen als andere. Also die haben da den Vorteil, dass sie da Frühbucher sein dürfen bei den Ausflügen. Aber tatsächlich so Special-Ausflüge kommen zwischen rein mal noch etwas nachträglich reingeschlittert. So nicht gleich am Anfang, sobald alles geöffnet wird, sondern da kann sein, ein paar Tage später, ein paar Wochen später, dass da nochmal irgendwelche Spezialausflüge dazukommen, die relativ interessant sind.
Ja. Absolut. Jetzt habe ich vorhin gesagt, man muss sich bei den Reedereiausflügen um nichts kümmern und man muss auch nicht groß recherchieren. Aber es hilft natürlich im Vorfeld, sich ein bisschen Gedanken zu machen, wo fahre ich denn eigentlich hin und was möchte ich sehen, um natürlich auch dann aus dem Angebot der Reedereien so ein bisschen das für sich Passende rauszusuchen. Ne? Also sich ein bisschen mit dem Ziel zu beschäftigen, schadet, glaube ich, nie. Aber am Ende ist es natürlich wirklich eine bequeme Geschichte. Allerdings kann es auch manchmal Situationen geben, da habe ich gar keine Wahl, als einen Reedereiausflug zu machen, denn es gibt natürlich auch teilweise Angebote und jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht genau, wo es war, also es gibt eine karibische Insel, da gibt es eine Eisenbahn, die von einem Ort zum anderen fährt und da ist es so, wenn man diese Tour machen möchte und es sind Schiffe im Hafen, dann die Reedereien die kompletten Kapazitäten einfach aufkaufen. Das heißt, ich habe gar nicht die Möglichkeit, diesen Ausflug auf eigene Faust zu machen, weil einfach die Kapazitäten es gar nicht hergeben. Oder aber ich habe sowas Spezielles oder es gibt so ein spezielles Angebot von der Reederei, dass das individuell einfach gar nicht durchzuführen ist, weil es dafür keinen Anbieter gibt oder einfach das Angebot so klein ist, dass man es gar nicht anders machen kann. Ne? Also von daher gibt es manchmal auch den Zwang zur Reederei, wenn ich was ganz Bestimmtes machen möchte.
Natürlich. Das stimmt, ja. Das, was du meintest mit der Bahn, das ist das Sugar Train. Ich weiß nur nicht mehr, auf welcher Insel das war. War das Barbados? Ich sag's dir gleich, ich google's gerade.
Gut. Während du das sozusagen nachschaust,
in St. Kitts.
Es gibt natürlich
St. Kitts und Nevis, da gibt's den Sugar Train. Genau. Ja, der ist auch sehr zu empfehlen, toller Ausflug.
Ja, aber wer den machen möchte und wie gesagt, wenn an Bord ein Schiff ist, es gibt nur die Chance über die Reederei, denn der Zug Peter, den gibt es halt nur einmal. Ne? Und wenn der halt von der Reederei gebucht ist, dann guckt man in die Röhre.
Genau.
Jetzt haben wir ganz viel über die Vorzüge oder die Vorteile gesprochen, Thorsten. Mhm. Es gibt doch aber bestimmt auch ein paar Nachteile, oder?
Ja klar, also definitiv, man hat halt diesen Massentourismus-Effekt oft dabei, dass es große Busgruppen sind oft, also sehr oft sind es halt diese klassischen Bustouren, Stadtrundfahrten. Die Busse sind natürlich auch extrem voll. Ein Nachteil sind natürlich auch die Preise. Oftmals lassen die Reedereien sich ihre Dienstleistung halt bezahlen. Ich meine, das ist fair, aber wenn man dann vergleicht, man hat ja so diese Hop-on-Hop-off-Busse zum Beispiel in fast jedem Hafen. Wenn man dann eine Stadtrundfahrt von der Reederei vergleicht mit so einem Ticket für so einen Hop-on-Hop-off-Bus, wo ich den ganzen Tag im Kreis fahren kann und ein- und aussteigen, dann ist man auf dem Schiff manchmal dann doch ein bisschen teurer unterwegs, als würde man jetzt so einfach vor Ort so eine kleine Stadtrundfahrt buchen.
Und die Leistung unterscheidet sich oft gar nicht so großartig.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also oftmals hat man halt doch nicht mehr Leistung vom Schiff, außer eben die Garantie, dass man rechtzeitig zurück ist.
Ja, wobei man aber auch sagen muss, es gibt ja auch Ausflugsangebote, die wirklich 100% vergleichbar sind. Ja. Jetzt nehme ich mal wieder das Beispiel meiner letzten Reise. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon erzählt. Der Transfer von Seebrügge nach Brügge, den kann ich, wenn ich vor Ort bin, am Hafenterminal für rund 25 Euro hin und zurück buchen. Ja. Und auf dem Schiff konnte ich exakt die gleiche Leistung buchen, aber für ein Vielfaches mehr. Na, ich habe jetzt den genauen Preis. Ich meine, es waren 49 Euro. Müsste jetzt aber lügen, aber es war wirklich ein signifikanter Unterschied für aber keinen Leistungsunterschied. Also das ist natürlich eine Geschichte, da muss ich bei diesen, ich nenne es mal einfachen Sachen, ne? Ich meine, man kann ja oft auch Hop-on, Hop-off-Busse buchen über die Portale der Anbieter, also über die Reederei-Anbieter, ja. Und der Hop-on, Hop-off-Bus, das ist ja exakt die gleiche Leistung, also da habe ich wirklich eine hundertprozentige Vergleichbarkeit. Ja. Da sollte man schon gucken, ob es vielleicht nicht das Angebot doch individuell in dem Moment günstiger gibt. Bei einem komplexeren Ausflug ist natürlich schwieriger, ne? Also das zu vergleichen.
Genau, da wird es auch immer schwieriger. Ich meine, da wird es auch schon schwierig, die Reedereien untereinander zu vergleichen. Vielleicht als kleiner Exkurs. Wir haben es ja tatsächlich mal in der Vorbereitung auf diesen Podcast, haben wir ja uns mal die Mühe gemacht, oder ich habe mir die Mühe gemacht und mal vergleichbare Ausflüge von AIDA, Mein Schiff und MSC zusammen in eine Excel-Liste gepackt und dann wollte ich ja mal wissen, was kostet denn der gleiche Ausflug bei der unterschiedlichen Reederei, und das ist schon echt extrem, diese Unterschiede, die wir da gesehen haben.
Ja, wie waren die denn, die Unterschiede?
Ja, also es ist so, wenn man jetzt einen günstigen Ausflug nimmt, sagen wir mal einfache Stadtrundfahrt in Bergen war das, ich glaube, ich habe jetzt hauptsächlich Norwegen mal verglichen, weil es da am einfachsten war, die vergleichbaren Ausflüge zu finden. Da gab es jetzt zum Beispiel, da war AIDA tatsächlich relativ günstig im Vergleich zu MSC, und auch TUI Cruises war da nicht die billigsten. Die waren nicht viel teurer, da ging da um 3, 4, 5 Euro, wo sich es da unterschieden hat. MSC war dann doch meistens so 10 Euro teurer, 15 Euro teurer, wenn man jetzt die einfachen Ausflüge genommen hat. Und je teurer und höherwertig die Ausflüge werden, je teurer wurde AIDA, und TUI Cruises blieb da im Rahmen. Also die rechnen da vielleicht auch ihren All-Inclusive-Bonus, den sie natürlich im Reisepreis eingerechnet haben, in die Ausflüge mit rein. Also wenn man so die Ausflüge nimmt, die so 70, 80 Euro kosten, die sind dann bei AIDA teurer, auch mal 10-20% teurer als bei
TUI Cruises. Wobei findest du jetzt die 70, 80 Euro schon einen teuren Ausflug?
Das ist so, ja, mein teurer Ausflug. Was ist ein teurer Ausflug? Je nachdem, was ich für die 70, 80 Euro halt bekomme. Also ich meine,
ja, ich hätte jetzt spontan gesagt, die 70, 80 Euro finde ich mittlerweile fast schon einen normalpreisigen. Ja. Wenn du jetzt mal, weil es jetzt gerade aktuell war, die Ausflüge in Island kosteten teilweise, also ja, die günstigsten, fingen bei 120 an.
Definitiv.
Gehen teilweise pro Person bis 200 hoch für eine Sache. Also wir reden dann teilweise von einer Panoramafahrt mit einem Bus durch, ne, eine gewisse Gegend.
Island ist auch teuer, muss man dazu sagen. Island, Norwegen sind sowieso teuer. Ich sage jetzt mal 70, 80 Euro, weißt du, wenn ich aber jetzt überlege, ich mache da für 70, 80 Euro von Southampton eine Busreise oder einen Busausflug nach London rein und habe dann da vor Ort vielleicht 3 Stunden Aufenthalt, kriege einen kleinen Spaziergang und fahre dann mit dem Bus wieder nach Hause, dann finde ich 70 oder 80 Euro schon teuer.
Absolut. Ja, also ja. Aber es ist mittlerweile, ich meine, es gibt
aber ja, aber es ist die Norm, wie du das sagst. Ja, das ist schon die Norm.
Die quasi nur ein kleiner Stadtrundgang zu Fuß sind, selbst die kosten ja teilweise mittlerweile schon über 40 Euro.
Ja, also. Muss man schon sagen, wir haben da schon Preise. Wobei, als Beispiel jetzt wieder aus der Liste, wir haben so eine kleine Gletscherwanderung mit einer späteren Einkehr in einer Berghütte in Norwegen, wo ich verglichen habe. Der kostete bei MSC 160 Euro oder 169 Euro. Bei AIDA war der zu kriegen für 120 und bei TUI Cruises für 89. War der identische Ausflug.
Würdest du also sagen, wenn ich dich jetzt so frage, dass der Ausflugspreis ein bisschen korreliert mit dem Kreuzfahrtpreis? Das heißt, je günstiger die Kreuzfahrt, desto mehr müssen die Reedereien versuchen, über ihre Zusatzleistungen den Umsatz wieder zu generieren pro Gast.
Das, was ich gerade ansprechen wollte, ja, das merkt man einfach, dass TUI Cruises da seinen Reisepreis halt entsprechend schon vorab das mit drin hat, mehr oder weniger so ein Inklusiv-Teil, ja. Und AIDA und MSC, die müssen halt noch ein bisschen zusätzliches Geld verdienen, die müssen halt an den Ausflügen auch ein bisschen was verdienen, und das merkt man an den Preisen, ja, definitiv.
Wobei, das spricht ja aber auch dafür, also das als Reederei, und natürlich hat das wahrscheinlich jede Reederei, so einen gewissen Zielumsatz pro Kunde oder pro Gast an Bord. Ja, aber man hätte ja auch sagen können, naja, ich nehme jetzt mal TUI Cruises, Mein Schiff als Beispiel, die ja prinzipiell vielleicht eher als hochpreisiger zu bezeichnen sind, dass man sagen könnte, naja gut, unsere Kunden sind ein bisschen bereiter, Geld auszugeben, dann nutzen wir das doch auch und machen auch bei den Ausflügen die Preise ein bisschen höher, weil die Bereitschaft ist ja da, das Geld auszugeben. Aber dem scheint ja dann nicht so zu sein, sondern sagen, okay, der Kunde hat schon Summe X quasi bezahlt, ja, dann können wir da wieder ein bisschen was.
Aber ist bei TUI Cruise ist auch, das, ich glaube, das ist auch ein bisschen so das dem Wohlfühlkonzept geschuldet, dass sie da auch fahren und das ich auch relativ gut finde, dass man nicht versucht, mit allen Mitteln nochmal Geld beim Kunden loszumachen oder da noch Zusatzeinnahmen, Sekundäreinnahmen zu generieren. Und bei MSC und AIDA, da merkt man es manchmal, dass sie das halt doch noch müssen. Ja, das
lese ich bei MSC ganz oft, dass man als Kunde oder als Gast das Gefühl hat, man muss hier überall nochmal was extra bezahlen.
Die Schiffe sind ja auch schon so gebaut, dass quasi nicht genug Plätze in den Bars da sind, dass man dann doch mal vielleicht noch in ein Zuzahlrestaurant oder eine Zuzahlbar reingeht. Oder auch mit der großen,
von MSC jetzt,
ja, ne? Ja, von der MSC jetzt zum Beispiel, oder auch mit den großen Galerien, ja, wo man dann eben hier die rechts und links die Einkaufszeilen hat und so weiter, die sind schon drauf ausgelegt, dass man da seine Zeit verbringt und auch da sein Geld noch ein bisschen los wird. Mhm. Das merkt man schon. Dafür sind die Reisen halt deutlich günstiger, ja, muss man dazu sagen.
Ja, und ich glaube, dann muss eben wirklich jeder am Ende für sich natürlich gucken, okay, was ist es mir wert? Ne? Das ist ja, gilt ja das Gleiche wie bei der Reisebuchung an sich auch. Ist mir diese Reise zu dem Termin, zu dem Ziel, das den Preis, der gerade aufgerufen ist, wert und bin ich bereit, das zu bezahlen? Wenn ja, dann gibt man das Geld aus und wenn man sagt, nö, das passt gerade nicht für mich, dann muss man sich eben nach Alternativen umgucken und das Gleiche gilt eben auch für die Ausflüge an Bord. Ne?
Ja. Haben wir noch irgendwelche Nachteile?
Vielleicht haben wir es schon so angesprochen, aber ich wollte es immer nochmal betonen, weil ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Bei den Reedereiausflügen hat man natürlich wenig Flexibilität. Was meine ich damit? Es ist bei den meisten Ausflügen, sei es irgendwie ein Fotostop mit dabei oder irgendein kurzer Aufenthalt an einem bestimmten Ort. Und man hat natürlich nicht in der Hand, wie lange man da bleibt. Ja, vielleicht findet man diesen Ort so toll und würde gerne noch ein bisschen die Atmosphäre wirken lassen. Und beim Reedereiausflug heißt es dann so, alle mal wieder in den Bus. Wir fahren jetzt weiter. Und ich erinnere mich an eine Situation, auf meiner letzten Reise, Geiranger, wir waren oben auf dem Berg, Dalsnibber, und da war ein kurzer Fotostop eingeplant und das war aber auch eine der wenigen Möglichkeiten, wo man auf Toilette gehen konnte und da waren die Schlangen groß und manche Gäste haben es nur geschafft zur Toilette und wieder zum Bus und haben eigentlich die Aussicht gar nicht genießen können.
Ach gut.
Also ja, und das ist natürlich dann schade und wenn ich halt individuell unterwegs bin, kann ich sagen, okay, ich bleibe jetzt hier nochmal 10 Minuten, weil ich möchte einfach hier den Moment ein bisschen auf mich wirken lassen. Und das ist natürlich, wenn ich in einer großen Gruppe unterwegs bin, dann kann eben nicht auf jeden Rücksicht genommen werden.
Richtig.
Und das kann schon auch ein Nachteil sein, ne?
Absolut, absolut.
Genau. Aber eine Sache, wenn ich jetzt so an meine Urlaube als Kind zurückdenke und die organisierten Ausflüge der Reiseveranstalter, ich erinnere mich dunkel, das ist schon viele, viele Jahre her, dass da immer auch so ein Verkaufsstopp in irgendeinem Laden, also in der Türkei gab es dann irgendwelche Teppiche zu kaufen oder sonst irgendwas, also wo auch dann die Ausflüge genutzt worden sind, nochmal während des Ausflugs Umsatz zu generieren. Ich bin sicher, dass die Reiseveranstalter entsprechend auch Anteile bekommen haben an den Umsätzen, die da gemacht worden sind vor Ort. Hast du das schon mal bei einem Reedereiausflug erlebt?
Also nicht so, dass das dann in der Verkaufsveranstaltung so wie bei einer Butterfahrt umgeschlagen ist. Dass man mal an einem Souvenirshop oder sowas angehalten hat, ja, das habe ich schon mal erlebt, aber ansonsten so krass, wie man eben diese Butterfahrten kennt, so habe ich es dann auch noch nicht gehabt. Ja,
aber es ist auch, wie gesagt, von mir schon viele Jahre her und ich weiß auch nicht, ob es bei den klassischen Landausflügen bei Landurlauben heute immer noch so wäre, fehlt mir jetzt einfach der Vergleich. Ja. Aber in Erinnerung war das auf jeden Fall so. Ja. Was mich aber zu dem Punkt bringt, und da geht an euch, liebe Zuhörer, schreibt uns doch mal eure Erlebnisse mit den Landausflügen der Reedereien. Was habt ihr denn so bisher erlebt? Im Guten, ja, wie auch im vielleicht Negativen. Wir würden uns da auf eure Rückmeldung freuen und sind gespannt, was da von euch so kommt.
Ah, da fällt mir eine Geschichte ein, die ich da noch dazu erzählen könnte eventuell. Und zwar, ich meine, man schimpft ja auch immer, wenn mal was nicht so reibungslos funktioniert und so. Also ich erinnere mich an unsere allererste Kreuzfahrt. Da mussten wir tatsächlich nachts vom Sturm, also wegen Sturm sind wir relativ schnell an unsere Ziel hingefahren, sodass wir abends schon da waren, anstatt am nächsten Morgen. Wir lagen dann die ganze Nacht im Hafen, weil Sturm war. Es war so ein starker Sturm, dass Bäume entwurzelt sind, Dächer hat es abgedeckt, Straßen waren voll mit umgestürzten Bäumen und Mülltonnen und alles möglich. Also es war schon richtig Sturm. Und am nächsten Tag hätten wir gebucht gehabt, eine Fahrt an einen Leuchtturm in der Ecke. War tatsächlich unser Hochzeitstag. Und wir wollten dann an dem Leuchtturm so unser Ehegelübde erneuern und so weiter. Und es war eigentlich alles toll geplant, schön an so einer Klippe in Kanada war das. Und ja, dann ist tatsächlich die Busfahrt auch gestartet. Aber natürlich kamen wir dann weder zu dem Leuchtturm durch, wegen umgestützter Bäume. Da war dann dieses ganze Naturschutzgebiet gesperrt und so weiter. Und letzten Endes hatten wir nur eine kleine Stadtrundfahrt hier zu dem Naturschutzgebiet hin, über 30 Umwege, weil natürlich die ganzen Straßen zu waren, wieder zurück zum Schiff. Ja, und als wir dann am Schiff eben waren, da konnten wir dann halt auch sagen, hey, wir hatten eigentlich was geplant und es war eigentlich ein teurer Ausflug und jetzt hatten wir nichts weiter als eine einstündige Stadtrundfahrt dann mit dem Bus und wurde uns auch total sofort erstattet, das Geld, und wir wurden dann eingeladen auf ein exklusives Frühstück an Bord und so. Also
man war dann gästeorientiert und hat dann sozusagen
Genau, das wollte ich eben sagen. Passiert, ja, und man darf auch den Leuten an Bord nicht immer die Schuld dafür geben, weil ganz oft, die buchen ja auch nur die örtlichen Veranstalter, die örtlichen Agenturen, die dann die Reisen, also die Ausflüge durchführen, und nicht immer haben die Leute vom Schiff das in der Hand, wie diese Ausflüge dann aussehen. Also da muss man auch immer.
Das bringt mich aber zu einem spannenden Punkt. Also wir vergleichen ja gerne aufgrund unserer Erfahrung die beiden Reedereien, AIDA und TUI. Ja. Und da ist natürlich bei dem, was du eben gesagt hast, die Frage, ob sich die Ausflüge, die man jeweils buchen kann, überhaupt unterscheiden. Denn ich würde mal spontan unterstellen, dass im Zweifelsfall die Ausflüge von den gleichen Agenturen an Land durchgeführt werden. Und die ja in beiden Fällen nicht von den Reedereien selbst gemacht werden. Und da ist die Frage, gibt es überhaupt Unterschiede? Und
ich habe jetzt noch nicht viel AIDA-Ausflüge gemacht. Was ich gemacht habe, es ist ähnlich, aber ich habe auch schon Unterschiede gesehen, so vom Grundsätzlichen. Aber es kann auch tatsächlich dran liegen, dass vielleicht auch die Klientel ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Also AIDA-Fahrer wollen da vielleicht ein bisschen mehr Action in ihren Ausflügen haben oder ein bisschen weniger langweilige Stadtrundfahrt machen, oder was, wie siehst du
das? Wobei, wenn ich jetzt mal das Ausflugsprogramm von AIDA angucke und jetzt mal wirklich versuche, das mal auf eine sehr allgemeine Art. Du hast natürlich immer die klassischen Stadtrundfahrten, ja, oder Stadtspaziergänge, ob jetzt mit dem Bus oder eben zu Fuß. Mhm. Und wenn du jetzt in warmen Gebieten unterwegs bist, natürlich auch irgendwelche Natur- oder Strandtransfers, ne, also Transfer zu irgendwelchen Sachen. Die typischen touristischen Highlights sind klar auch dabei. Was ich vermehrt feststelle, und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, dass es wirklich Familienausflüge gibt, also wirklich auch die Kinder wirklich mit im Fokus sind. Also das kann da mal eine Schnitzeljagd sein in der Stadt oder so. Also fand ich schön. Und natürlich gibt es auch diese von dir genannten Abenteuerausflüge. Ne? Das kann jetzt irgendwie eine Zipline sein, ein Schlauchboot oder ein SUP oder irgendwas. Und natürlich die Fahrradtouren. Aber was ich, und das ist mir wirklich jetzt beim Vorbereiten des Podcasts nochmal aufgefallen, und ich muss gestehen, ich habe es bisher in dem Angebot von MyAIDA so noch nicht gesehen. AIDA hat zwei, ich würde es mal sagen, exklusive Ausflugsangebote. Das eine nennt sich die auf eigenen Faust Ausflüge. Kannte ich bisher nicht. Was heißt das? Man plant im Prinzip seinen Ausflug selbst. Also wie wenn ich mich jetzt auf eigene Faust auf den Weg machen würde. Ich sage, wo ich hin möchte. Ich sage, wann ich möchte. Ich sage, mit wem. Und AIDA kümmert sich um die Transfers, also hin und zurück und zwischendrin, und garantiert einem das pünktlich zum Schiff zurück sein. Mhm. Aber ich habe den Ausflug selbst geplant. Und das Zweite ist, und das ist ein bisschen eine Abwandlung davon, ist die AIDA Privattour. Da bekomme ich sozusagen einen persönlichen Fahrer, der dorthin fährt, wo ich es möchte. Und ich bekomme einen Guide dazu, der aber auch quasi einen Ausflug dann mit begleitet. Und das eben sehr individuell. Die Gruppengröße kann ich vorher selbst bestimmen, ob ich jetzt das zu zweit, zu dritt, zu viert oder mit mehr Leuten machen möchte. Das wird auf der Webseite von AIDA beworben. Ich habe es, wie gesagt, noch nie als Buchungsmöglichkeit online gesehen. Mhm. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich, wenn ich das dann auf dem Schiff erst buchen möchte, das nicht zu kurzfristig wäre. Insofern kann ich auch keine Preise nennen. Aber ich finde das als Angebot interessant, weil es natürlich diesen Individualismus entgegenkommt und trotzdem aber das Sicherheitsbedenken oder Sicherheitsgefühl, ich bin pünktlich zum Schiff und ich weiß, alles funktioniert, auch mit abdeckt. Also ich finde das Angebot spannend, auch wenn ich es eben in der Praxis noch nie gesehen habe.
Ja. Also
und wo wir ja.
Ja, ich habe bei TUI Cruises Ähnliches gesehen. Die haben auch so exklusive Ausflüge und so richtig, also so gerade so Helikoptertouren oder sowas gibt es dort auch. Ja.
Ja, die gibt es
bei. Also diese auf auch. Eigene Faust habe ich jetzt so da noch nicht gesehen. Also tatsächlich
meine, also was Interessantes. Ja. Exklusiv, das gab es bei AIDA schon immer, ne? Wie du schon sagst, die Helikoptertour oder die private Tour. Und da sind auch wirklich Preisschildchen mit dran, ne? Und die sind auch jetzt dann also im oberen dreistelligen Bereich, ne? Also, aber dieses wirklich sehr individuell geplante, das habe ich wirklich noch nicht gesehen.
Ja.
Und was natürlich auch, und wir haben uns ja im Vorfeld auch ausgetauscht und du hast gesagt, das gibt es bei meinem Schiff auch. Ich kenne es wieder momentan nur von AIDA bzw. Costa, die sogenannten National Geographic Ausflüge.
Ja.
Warum geht's da? Also im Prinzip soll hier der nachhaltige Tourismus natürlich gefördert werden. Das heißt, diese Ausflüge sind wohl mit kleineren Gruppen. Man hat speziell geschulte Reiseleiter, die natürlich dann die Natur, die Kultur in den Vordergrund stellen. Und dann sind auch so Ausflüge dabei wie Balearens Wildkräuter erkunden und Besuch eines Imkers oder Roms geheimnisvolle Unterwelt mit einem Archäologen. Also spannende Themen. Mhm. Und sicherlich auch ein Thema, das nachhaltig sein wird, also was sich sicherlich weiter durchsetzen möchte, wird. Und ja, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich habe mir dann aber auch mal in dem Kontext den Nachhaltigkeitsbericht angeschaut und den letzten, den ich auf der Webseite finden konnte, war der fürs Geschäftsjahr 2020 und 2021, beziehungsweise ist ein Update zu dem 2019er. Also da gibt es gerade nichts Aktuelleres. Mhm. Und was ich interessant fand, als ich das gelesen habe, es gibt wohl aktuell im Angebot weltweit 1100 Ausflüge, die als nachhaltig deklariert werden. Die sind wohl auch mit einem Baumsymbol im Angebot markiert. Mhm. Jetzt muss ich dazu gestehen, ich habe dieses Baumsymbol, ist mir noch nicht aufgefallen. Also es ist mir bisher wirklich nicht aufgefallen. Ich muss jetzt beim nächsten Mal noch mal ein bisschen genauer drauf achten. Natürlich gibt es Kriterien. Was macht einen Ausflug zum nachhaltigen Ausflug? Also da sind natürlich die Transporte. Also fahre ich jetzt mit einem Elektrobus, wie in Bergen zum Beispiel, oder fahre ich mit einem Dieselbus und andere Kriterien. Aber für mein Gefühl wird das Thema Nachhaltigkeit bei den Ausflügen noch nicht so in den Vordergrund gestellt. Und ich habe dann auch weitergelesen, man hat wohl auch Ausflüge, bei denen man als Gast bei sozialen Projekten selbst aktiv mitwirken kann. Also wurden als Beispiel genannt Schokoladenherstellung in der Karibik oder die Begrünung von Wüstengebieten in Jordanien. Mhm. Es ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Also entweder ist es ein Thema, das wirklich noch eine sehr, sehr kleine Nische besetzt, wobei bei 1100 Ausflügen, die nachhaltig sein sollen, ist die Nische so klein nicht. Ja, auch wenn es natürlich viele, viele Häfen gibt. Also wenn ich jetzt mal überschlage, dass es insgesamt 300 Häfen gibt, die AIDA im Schnitt so anläuft. Und
ja in jedem
das Hafen wären ja dann 3 bis 4 Ausflüge pro Häfen. Ja, also das ist jetzt keine so kleine Zahl, aber ich muss hier wirklich beim nächsten Mal ein bisschen genauer drauf achten, weil es ist mir wirklich noch nicht so präsent. Ich meine, klar, was präsent ist, auch zum Thema Nachhaltigkeit, man verzichtet natürlich mittlerweile auf diese ausgedruckten Papierausflugstickets, man geht mit der Bordkarte mittlerweile, aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, eher der allgemeinen Trend zur Digitalisierung geschuldet und weniger, ich muss jetzt unbedingt die Ausflüge nachhaltiger machen.
Ja.
Und Aber wenn ich jetzt einen kleinen Exkurs sogar noch machen darf, also das ist mir dann einfach auch aufgefallen und jetzt kommt wieder mein Satz, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge dazu machen, zum Thema Nachhaltigkeit. Auch die Punkte, die ich jetzt erwähne, zum Beispiel, dass es im Steakhaus bei AIDA wirklich nur Fairtrade-Schweinefleisch gibt, dass es in den Küchen kein Palmöl gibt, dass die Hälfte des Obst und Gemüses aus regionalen Quellen kommt, dass die Kosmetik an Bord frei von Mikroplastik ist. Das sind ja alles gute Dinge, die aber aus meiner Sicht als Gast gar nicht so wahrgenommen werden. Leider irgendwie auch. Und ich glaube, da haben die Reedereien schon noch eine Möglichkeit, das vielleicht in der Kommunikation ein bisschen mehr herauszustellen. Denn ich glaube, das sind alles Dinge, die uns ja im Privaten auch bewegen. Wenn wir einkaufen gehen, achten wir ja auch vermehrt darauf, was wir kaufen. Also warum nicht auch das an Bord ein bisschen mehr in den Fokus stellen? Aber ich habe es gesagt, das ist wahrscheinlich Thema für eine eigene Folge.
Das wird bestimmt Thema für eine eigene Folge werden. Ich meine, Nachhaltigkeit, ja. Erschreckt, gerade bei Ausflügen fände ich auch interessant, ob es da ein Label gibt. Also ich habe es jetzt auch selber so noch nicht gesehen. Natürlich gucken die Reedereien aktuell auch immer drauf, dass sowas beworben wird, wenn das irgendwie geht. Ja, wird sich noch zeigen, inwiefern die Leute das auch nachfragen.
Ja, also die Frage stellt sich sicherlich und ich meine, ich habe es in einer der letzten Podcast-Folgen schon gesagt, auch wenn Nachhaltigkeit als Thema immer wichtiger wird, die Erfahrung der Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen ist, dass eigentlich die wenigsten Gäste das Thema Nachhaltigkeit bei der Buchung wirklich irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Und ich habe es aus meiner eigenen Erfahrung auch erst einmal erlebt, dass jemand wirklich bewusst eine Tour machen wollte mit einem Schiff, das eben mit LNG fährt und eben nicht klassischerweise mit Marinediesel oder Schweröl. Es ist bei vielen sicherlich nicht so präsent, wobei man da natürlich sagen muss, wer sich bewusst für das Thema Kreuzfahrt entschieden hat, der hat sich vermutlich im Vorfeld schon viele Gedanken dazu gemacht und wird diese Fragen auch wahrscheinlich bei der Buchung gar nicht mehr stellen, weil sie für sich schon beantwortet sind. Ja, also von daher. Aber ja. Thema für
zurück zu den Ausflügen.
Genau, zurück zu den Ausflügen. Was ich auch spannend fand, das ist mir auch im Nachhaltigkeitsbericht, wobei das jetzt eigentlich für mich kein nachhaltiges Thema ist, aber es war dort auch nachzulesen, spannend fand, es gibt bei AIDA den sogenannten Tour Operator Service Award. Man, und das war nicht ganz transparent, wie es genau ermittelt wird, aber aus den Gästekommentaren wird wohl mit Hilfe eines Feedback-Systems die Qualität, die Zufriedenheit, Weiterempfehlungen und auch die Rückmeldung der Tour-Scouts bewertet, ausgewertet und es wird jedes Jahr, 2018 das erste Mal, eben der Gewinner des Tour Operator Service Awards ermittelt und 2019 war das eine örtliche Agentur aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch da würde ich sagen, ich meine, wir alle kennen noch beim Einkaufen bei den großen Online-Händlern irgendwelche Bewertungen und Systeme, wo man Sternchen vergeben kann. Eigentlich fände ich das bei Ausflügen gar nicht schlecht, wie Kunden, also zu wissen, als Buchender, wie haben denn die anderen Gäste einen Ausflug vorher bewertet? Also wenn ich schon beim Buchen bei AIDA sehen könnte, der Ausflug hat 3 von 4 Sternen oder 4 von 5 oder wie auch immer, fände ich sehr hilfreich. Und wenn man schon sozusagen so eine Analyse macht, fände ich es eigentlich ganz schön, wenn das auch transparenter für die Gäste irgendwo dargestellt wird. Ist die Frage, ob man das möchte, denn wer will schon einen Ausflug buchen, der vielleicht nur einen Stern bekommen hat. Aber auch das wäre ja möglicherweise ein Signal zu sagen, den nehmen wir raus.
Ja, ich denke, also, so ähnlich wird es ja auch gemacht. Also ich glaube, bei TUI Cruises ist es ja so, wenn da ein Ausflug entweder schlecht bewertet, schlecht gebucht oder auch mehrfach mal durchfällt bei den Leuten, dann wird der auch rausfliegen aus dem Angebot. Also das geht da ruckizucki, ja, dass die den dann einfach nicht mehr anbieten. Ob es natürlich ein Bewertungssystem gibt, das irgendwie transparent ist, ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen.
Ja. Ja, also da was ich übrigens recht auch spannend fand, was ich auf meiner letzten Reise das erste Mal gesehen habe, was nicht heißt, dass es nicht vorher auch schon gab, als ich nach Brügge gefahren bin, ist mir vor Ort ein Ausflugsbus von AIDA aufgefallen, der aber als Schild vorne drin hatte, Crew-Ausflug. Ja. Das heißt, also auch da macht man scheinbar mittlerweile sehr viel für die Crew an Bord. Das ist wohl auch Ausflugsangebote und das ist jetzt wirklich eine Ableitung aus dem, was ich gesehen habe, für die Crew gibt. Finde ich aber eine schöne Geschichte.
Ja, machen sie also bei TUI Cruises ja auch. Da wird zum Beispiel auch immer die Reisekarte, die Seekarte verlost. Das ist da so eine kleine Tradition. Ich weiß nicht, ob es das bei AIDA auch gibt. Und die Erlöse aus dieser Verlosung, die gehen auch immer in die Crewkasse. Und da gibt es bei der Crew dann auch immer Crewparty, Crewausflüge. Oh. Da wird das auch organisiert, definitiv.
Schön. Kenne ich von AIDA jetzt so nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht was Ähnliches gibt. Möchte ich nicht ausschließen an der Stelle.
Ja, das mit der Seekarte ist tatsächlich so ein kleines Gimmick. Da wird immer ein Crewmitglied Mitglied darf eine komplette Seekarte gestalten, das dann ein bisschen so die Reise widerspiegelt. Der Captain unterschreibt diese Seekarte und die wird dann eben einmal, dann meistens in der Crewshow oder am letzten Abend, wird die dann unter allen verlost. Dann kann man dann für 5 Euro...
Und das gibt es auf jeder Reise, oder?
Das gibt es auf jeder Reise bei TUI Cruises, immer.
Das finde ich eine schöne Idee.
Ja, da kann man dann immer die Seekarte, also gibt es dann immer ein Los für 5 Euro, kann man, glaube ich, 3 Lose kaufen oder sowas, oder 2 Euro für ein Los, keine Ahnung. Und das, was dann halt quasi in dem Lostopf drin ist, das kommt dann der Crewkasse zugute und da machen die dann Crewpartys und Crewausflüge und so.
Sehr schön. Genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Vor- und auch ein paar Nachteile gesprochen. Jetzt ist natürlich auch spannend zu wissen, was eure Erlebnisse sind, eure Eindrücke und eure Geschichten zu den Ausflügen mit den Reedereien. Schickt uns doch einfach gerne Mail an mail@zweimanninemboot.de und wir sind gespannt, welche Erlebnisse ihr gemacht habt, welche Erfahrungen, und werden sicherlich in einer der nächsten Folgen auch dann darauf zurückkommen, was ihr so für Meinungen habt.
Ja, weißt du, was wir uns gar nicht gesagt haben? Jetzt haben wir natürlich viel über Ausflüge und Busfahrten und so gesprochen. Natürlich vergessen haben wir zu erwähnen, was es immer gibt, zumindest bei AIDA und TUI Cruises, Fahrradtouren, ja, die Bike-Touren. Exklusiv mal rausstellen, weil ich versuche auf jeder Reise mindestens eine Bike-Tour zu machen, weil vom Fahrrad aus hat man einen ganz anderen Bezug zu der Landschaft und wie riecht es da und wie wenn ich jetzt im Bus da entlang fahre. In der Stadt
rumfahren. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe das selbst mal in Rom gemacht und das war einfach ein ganz anderes Erleben, mit dem Fahrrad durch Rom zu fahren, als jetzt im Vergleich mit einem Bus. Du sitzt hinter einer Scheibe und
ja, ist auch ein großer Teil der Landausflugsabteilung, dass dann die Bike Guides, die haben da quasi an Bord von TUI Cruises, die haben da immer so 10 Guides oder was mindestens an Bord, dann fahren ein großer Teil oder ein Teil der Gäste, die das möchten, fahren dann halt ohne E-Bikes, die haben dann normale Fahrräder und die anderen fahren halt mit den E-Bikes die Touren, und ich denke, mit dem E-Bike kann man ganz, ganz tolle Fahrradtouren machen, ohne dass man sich da groß anstrengen muss. Die sind für jeden auch machbar. Da muss man keine Riesensportskanone sein, selbst wenn es da mal 400 Höhenmeter sind. Beim E-Bike kann man ganz toll dann den Motor auf volle Pulle stellen und dann fährt man dann jeden Berg hoch wie in der Tour de France die Weltmeister. Also gar kein Thema, ja. Also so 600, 700 Höhenmeter sind kein Problem. Und ist aber eine ganz, ganz tolle Art, auch mal einen Ausflug zu machen. Und die Ausflüge finde ich auch immer relativ günstig für das, was da geboten ist. Du bist da den ganzen Tag unterwegs, kriegst dann vielleicht einen schönen Schokoriegel oder irgendwas ist noch dabei. Eine Getränkeflasche ist dabei, die man sich dann vorher füllen kann. Und also Bike-Ausflüge, immer toll.
Fahrrad ist ein schönes Stichwort, denn die Frage kam früher immer, kann ich eigentlich mir auch ein Fahrrad an Bord ausleihen? Und da war zumindest früher bei AIDA immer die Antwort, nee, Fahrrad geht nur im Rahmen einer geführten Biketour. Und was ich das erste Mal auf dieser Reise, auf meiner letzten Reise in Le Havre gesehen habe, da standen wirklich vor dem Schiff Fahrräder aufgereiht und die konnte man sich für 25 Euro pro Person und Tag mieten.
Gehen sie inzwischen dazu über, dass man das sich auch auf eigene Faust ein Fahrrad mieten kann. Genau,
habe ich auch schon gesehen. Finde ich aber auch schön, ne? Also war glaube ich, auch eine hohe Nachfrage danach. Und was es mittlerweile bei AIDA auch gibt, aber nur bei geführten Ausflügen und auch nicht in jedem Hafen, sind Ausflüge mit dem E-Scooter.
Ja, stimmt, E-Scooters gibt es auch noch. Ja.
Also man hat die Segways, die es früher an Bord gab, scheinbar alle wieder abgeschafft, hat sich wohl nicht durchgesetzt und jetzt sind es die E-Scooter geworden. Ja. Ich denke mal, ist eine Frage der Zeit, bis man auch die wahrscheinlich individuell mieten kann. Wobei in vielen größeren Städten ist das Angebot an E-Scootern ja sowieso schon vorhanden. Das heißt, da kommt man ja auch mit dem Angebot vor Ort meistens ganz gut zurecht.
Genau. Ja, wollte ich nur noch dazu gesagt haben, weil E-Bikes ist so ein ganz spezielles Thema. Da kommt man auch immer in Ecken hin, die man sonst so nicht sehen würde.
Absolut. Ja, was ist denn jetzt das Fazit unserer heutigen Folge? Zu den Ausflügen mit der Reederei. Es ist, glaube ich, wie immer Licht und Schatten.
Es ist Licht und Schatten, natürlich. Also zum einen die Preise, natürlich muss man das auch bezahlen wollen. Und zum anderen kann natürlich immer auch sein, dass man doch ein bisschen sehr oberflächlich nur dabei bleibt und nicht so in die Tiefe reingehen kann, weil einfach die Gruppen relativ groß sind. Andererseits, ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo noch nicht war, ich mache immer gern eine Stadt- oder Bustour, um einfach mal ein Gespür zu kriegen für, wie sind denn die Abstände, wie ist denn da vor Ort der Verkehr, wo ist denn was, und dann beim zweiten Mal, wenn ich dort bin, gehe ich dann auf eigene Faust los. Mhm. Ne? Wenn man irgendwo ich noch glaube, nicht war, hat man halt die schöne Garantie, dass man wieder zurück zum Schiff kommt und auch rechtzeitig ist.
Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der Ort, an dem man den Ausflug macht, ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kriterium. Also mal als Beispiel, ich bin viel in der Karibik unterwegs gewesen und habe in der Karibik, glaube ich, selten einen Reedereiausflug gebucht, sondern fast alles individuell, weil einfach aber auch die meisten karibischen Inseln sind nicht sehr groß. Das heißt, wenn man sich vor Ort am Hafen einen Taxifahrer sucht und mit dem einen Preis aushandelt, wobei meistens sind die Preise relativ fix mittlerweile, das war vor 20 Jahren noch anders, bringt einen fast jeder Taxifahrer an die tollsten Ecken der Insel und selbst wenn irgendwas sein sollte, sind die Inseln meistens so klein, dass man auch noch mit Puffer gut zum Schiff zurückkommt, wenn man nicht bis zur letzten Minute am Strand liegt, vorausgesetzt. Also ich würde es ein bisschen abhängig machen vom Ziel. Wenn ich an einem Ziel bin, wo es einfach ganz, ganz viele Alternativen gibt, dann kann das eine günstigere Möglichkeit gerade für Familien sein. Und du hast vorhin die Stadtrundfahrten Hop-on, Hop-off angesprochen. Also ich glaube, das ist ein Ausflug, den kann man gut auf eigene Faust machen. Da braucht es keine Reederei für. Und auch da ist das Risiko, nicht pünktlich zum Schiff zurückzukommen, bei einem Hop-on, Hop-off-Bus relativ gering. Aber ich glaube, je komplexer der Ausflug wird und je weniger touristisch erschlossen die Destination, da steigt dann wahrscheinlich einfach das Sicherheitsgefühl mehr in den Vordergrund und dann sollte man wirklich eher zum Reedereiausflug greifen. Ja. Und wenn ich jetzt in einer großen Metropole wie Barcelona oder Rom bin, im Zweifelsfall muss man halt vielleicht, wenn wirklich alle Strecke reisen, dann das Taxi zum Hafen zurückbezahlen. Das sollte im Zweifelsfall aber immer irgendwie machbar sein. Also von daher würde ich wirklich den Fokus einfach auf den Ort legen und gucken, okay, was ist denn da jetzt wirklich das Beste?
Ja, oder wenn es dann, wie du das vorhin sagtest, wenn es Ausflüge sind, die ich sonst nicht anders kriege, wie diesen Zug zum Beispiel, diesen Sugar Train.
Der Sugar
oder,
Train, genau.
Oder es gibt ja auch noch andere Sachen, was ich großartig fand, mal mit so einem Speedboat, mit so einem Ripboot, dem Schiff hinterherfahren bis zur nächsten Stopp. Das ging, war auch mega. Was habe ich mit den Kindern mal gemacht? Im Geiranger Fjord, ja, da ging es dann von Geiranger nach Hellesylt. Mit einem Ripboot und dann bist du mit dem Boot 10-mal ums große Schiff rum und die fahren da mit ein paar Knoten und das Speedboot fährt da, schießt da durch den Fjord durch. Das war schon cool. Also so ein Ausflug, den kann ich auch vor Ort dann gar nicht buchen. Ne? Der ist dann extra fürs Schiff gemacht und aufgelegt. Genau.
Also am Ende wirklich guckt euch einfach das Angebot an, informiert euch und zu den anderen Möglichkeiten, Ausflüge zu machen auf eigene Faust oder über andere Anbieter, da kommen wir noch dann in der nächsten Folge und übernächsten Folge. Das heißt, bleibt einfach dran. Genau. Und nach den drei Folgen solltet ihr, glaube ich, euch ein gutes Bild machen können, welche Möglichkeiten ihr habt und welche Vorteile und Nachteile die jeweils haben und könnt dann, glaube ich, eine gute eigene Entscheidung fällen.
Genau. Dann bleibt uns eigentlich jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören.
Nein, noch nicht. Nein, wir haben noch unser Seemannsgarn, unser Kreuzfahrt-ABC eingeführt.
Da habe ich ja gar nicht dran gedacht.
Und natürlich habe ich auch heute wieder einen Begriff und der ist ganz simpel. Wir bleiben noch beim A. Ich habe ja schon gesagt, wir haben so viele Begriffe. Wenn wir für jeden eine Folge brauchen, sind wir in 10 Jahren immer noch hier. Und zwar dieses Mal habe ich den Anker als Begriff. Ja. Kennt jeder, weiß jeder, was es ist. Schiff hat meistens zwei, einmal links, einmal rechts. Halt, Entschuldigung, Backbord und Steuerbord. Genau, warum brauchen wir den Anker? Ich glaube, das ist relativ klar. Wenn ein Schiff irgendwo vor Anker geht, um nicht von der Strömung oder den Wellen und anderen Dingen weggetrieben zu werden, gibt es einen Anker, der einfach ausgeworfen wird und der dann sich in den Grund eingräbt. Beziehungsweise manchmal ist es ja auch so, dass die Kette einfach auch vom Gewicht her schon dafür sorgt, dass das Schiff da bleibt. Thorsten, was schätzt du, wie lang ist so eine Ankerkette eines modernen Kreuzfahrtschiffes?
Hui, das ist eine gute Frage. Ja. Ankerkette. Also Schiff hat 8 Meter Tiefgang. Wenn man mal überlegt, wo die überall ankern können, da wird es sicher 50, ich hätte jetzt gesagt so 100, 150 Meter.
Ja, also es ist schon auf jeden Fall im dreistelligen Bereich, da hast du schon ganz recht. Bevor ich die Länge verrate, also die Ankerkettenlänge wird in sogenannten Schäkeln gezählt. Also das sind sozusagen einzelne Kettenelemente, die sind zwischen 10, 12, manchmal auch 14 Metern lang. Das ist ein Schäkel und die gesamte Ankerkette wird eben aus mehreren Schäkeln zusammengesetzt. Und bei den modernen Kreuzfahrtschiffen haben die Ankerketten teilweise eine Länge von 380 Metern. Ja, also okay. Ich sag mal im Schnitt so einmal die Schiffslänge hinten raus. Und das Ganze mal zwei. Und die Ankerkette ist ja auch ein bisschen dick. Also das nimmt auch schon auf dem Vordeck ganz schön viel Platz ein.
Ja, ja, absolut. Okay.
Ja. Also ich fand die Zahl, mich hat es überrascht, ich hätte weniger getippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also
habe ich jetzt auch ungefähr, ich habe mich auch verschätzt. Ja.
Ja. Okay, ja. Cool. Aber jetzt, also vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Podcast für weitere aufregende Geschichten und spannende Kreuzfahrtthemen.
Genau, und ihr dürft uns natürlich auch bewerten und euer Feedback, eure Anregungen könnt ihr uns schicken, sowohl bei Spotify als auch bei www.zweimanninboot.de.
Ja, ja, insofern dann weiterhin glückliche Reisen und jetzt bis zum nächsten Mal, alle Mann von Bord.
Ahoi.